Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute werden die Nobelpreise offiziell verliehen. In einer knappen Stunde geht der Friedensnobelpreis an den Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed. Die Übergabe in Oslo an einen nicht ganz unumstrittenen Preisträger. Später am Nachmittag werden die übrigen Nobelpreise in Stockholm überreicht. Unter anderem der für Literatur an Peter Handke, ein sehr umstrittener Preisträger. Wolfgang Thierse ist an meiner Seite heute, ehemaliger Bundestagspräsident, aber auch Germanist. Sie waren viele Berufsjahre am Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Fangen wir mal an mit Peter Handke. Eine Fehlentscheidung?
Ich bin etwas gespalten. Als Zeitgenosse sollten wir Handke wirklich scharf kritisieren für seine politischen Urteile. Es sind Fehlurteile, die einem individuellen Menschen erlaubt sind. Das ist nicht identisch mit seiner Literatur, das kann man schon unterscheiden, obwohl es einem schwer macht. Er behauptet ja, dass auch seine Urteile über den Bürgerkrieg und über Serbien Literatur seien.
Keine Meinungen.
Keine Meinungen, aber das macht es eigentlich schwer, denn andererseits ist er ja schon ein wichtiger Autor, besonderer, fast eine Art von versponnener, sehr subjektiven, sehr fast innerlichen Literatur. Aber das ist eine Art von Literatur, die nicht unwichtig ist und die zu würdigen ich nicht für falsch halte. Aber er hat das selber verdorben mit seinem störrischen Bestehen darauf, dass das ja nicht mein sei, dass das sozusagen mit seiner Biografie zu tun hat. Also wir können beides. Wir können seine Literatur loben und lesen, aber wir können uns und müssen uns erlauben, seine politischen Urteile schärfstens zu kritisieren.
Das Spannende an Preisträgern dieser Art ist ja, dass man sich so wunderbar an ihnen reiben kann. Das würde mich immer dazu bringen, dafür zu sprechen, auch gerade mit den Schwierigen, mit denen, indem man das Dämonenhafte erkennt.
Ach naja, zum Dämon muss man ihn nicht gleich machen, aber dass Literatur wie Kunst überhaupt ja nicht dazu da ist, dass wir sie nur bewundernd dastehen und genießen, sondern dass sie auch immer Anstiftung ist zum Widerspruch, zum Nachdenken, zum Ärgern, zum Freuen. Das ist so, und wenn ein Autor dafür Anlass bietet, entweder durch seine Äußerung oder durch die Art von Literatur. Ich erinnere an einen anderen deutschsprachigen, Günter Grass, der ja große Literatur gemacht hat, aber der auch immer ein eminent politischer Mensch war und deswegen als politischer Mensch auch im eigenen Land umstritten. Das gehörte dazu.
Umstritten und dann natürlich auch biografisch, als wir sehr spät durch ihn selbst erfuhren, dass er in der Nazizeit
als 17-Jähriger.
Ja, das vielleicht, wenn ich als das Dämonenhafte an dieser Stelle nochmal begründe. Aber machen wir mal den Blick auf den anderen großen Nobelpreis, der heute vergeben wird, ohne jetzt die für die Naturwissenschaften kleiner machen zu wollen, aber der Friedensnobelpreis, der vergeben wird an einen aktiven Politiker, den Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed. Ein Mann, der viel erreicht hat, vor allem die Aussöhnung mit dem verfeindeten Nachbarland Eritrea. Ein Prozess, das hat er selbst gesagt, mit Bedeutung für die ganze Region.
Wenn Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea herrscht, bringt das in allen Ländern am Horn von Afrika die Entwicklung voran.
Der Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, große Verdienste einerseits, andererseits, das ist eben der andere Teil der Geschichte, Stichwort aktiver Politiker. Er versteckt sich heute geradezu vor der Presse in Oslo, weil es viel Kritik gibt. Es gibt aufflammende Gewalt zwischen verschiedenen Volksgruppen in seinem Land. Und schon deshalb den Zweifeln, die Frage, ist man vielleicht zu weit vorgeprescht mit diesem Preis?
Also es wäre ja schlimm, wenn der Friedensnobelpreis nur an Leute vergeben würde, die entweder schon tot sind oder uralt sind oder die ihr aktives Leben hinter sich haben. Das wäre langweilig. Sondern dass das mit einem Risiko verbunden ist, wenn man einem aktiven Politiker ihn verleiht, das finde ich in Ordnung. Denn dieser Ahmed hat ja etwas wirklich Großes geleistet, einen quälenden, endlosen Bürgerkrieg beendet. Aber damit wissen wir, dass damit der Frieden insgesamt nicht hergestellt wird. Aber es ist sozusagen die Bestätigung einer Leistung und die Ermunterung, in seinem Friedenswerk fortzufahren. Ich finde das eine gute Entscheidung. Sie war überraschend, aber es ist eine gute Entscheidung. Sie ist eigentlich sogar besser, wenn ich ein anderes Beispiel nehme, als die Entscheidung für Obama, den wir ja mit alle mit Sympathie bringen, aber am Anfang seines politischen Lebens als US-Präsident schon die Auszeichnung zu bekommen, das war fast zu viel des Guten. Wenn er sie dann später bekommen hätte für bestimmte Leistungen, wo er Frieden gestiftet hat, wo er schlichtend tätig war, wo er etwas erreicht hätte, mitten im politischen Leben, dann wäre es passender gewesen, aber er war wirklich am Anfang seiner Amtszeit.
Also war es eher eine Bürde, die ihm da auferlegt wurde.
Richtig,
in gewisser Weise.
Das ist so.
Herr Thierse, wir haben ja auch die großen Erinnerungen gerade, 30 Jahre Wendezeit in Europa. Sie haben jetzt schon einen Nobelpreisträger genannt, den man wahrscheinlich in dem Kontext auch nennen kann und nennen muss. Lech Wałęsa, den späteren polnischen Präsidenten, der aber den Friedensnobelpreis, ich glaube, schon in den frühen 80ern
bekam. In den 80er Jahren als Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność.
Jetzt frage ich mich, haben Sie das Gefühl, das Friedensnobelpreiskomitee hätte diese Wendezeit auch gerade dann danach, nachdem es passiert ist, nochmal stärker würdigen müssen, auch in Form einer Preisverleihung?
Hat sie. Gorbatschow hat den Friedensnobelpreis bekommen und das war genau eine Würdigung einer außerordentlichen Leistung. Das kann man gar nicht genug würdigen. Da begibt sich ein Parteichef der größten, wichtigsten, allmächtigen kommunistischen Partei auf den Weg, Reformen einzuleiten. Denn was heißt Perestroika heißt Reform und Glasnost heißt Transparenz. Er geht ein großes Risiko ein. Er erlaubt, dass zum Beispiel die DDR, die anderen kommunistischen Länder, die von der Sowjetunion beherrscht werden, selber entscheiden, wie sie weiter politisch leben wollen. Das ist eine welthistorisch sensationelle Leistung. Sie hat die Welt wirklich verändert wie kaum ein anderer Politiker. Und deswegen war diese Entscheidung, wie ich finde, auch im Rückblick großartig.